Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 470. Heute mit der Vorschau auf AEW Double or Nothing 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, wie steht's hier? Hype-Level und so.
Ich finde es erstmal sehr schön, dass ich mich hier eiskalt reingezeckt habe. Sonst war immer so, oh, AEW Preview, Reviewer, der David und die Mella und der Shaggy. Nix hier. Habe ich einfach eiskalt übernommen, das Ding hier reingezeckt. Und ich muss ganz klar sagen, ich bin extrem gehypt. Ne? Also ich habe richtig Bock auf das Event. Ich habe mir Urlaub genommen, um das Event ungestört zu gucken. Ich habe ganz, ganz viel Bock da drauf. Aber muss trotzdem sagen, es gibt mehrere verschiedene Sachen, wo ich so ein bisschen, was zu meckern klingt zu hart, aber auszusetzen habe. Aber das mindert mein Hype 0,0.
Bei mir ist es ein Hoch und Runter, ehrlich gesagt. Also ich habe einige Matches, da bin ich richtig scharf drauf und da habe ich richtig Bock drauf. Und ich habe auch so ein paar Matches, wo ich mir denke, boah, ja, die würden wahrscheinlich ganz gut, aber die müssen mich erst noch überzeugen. Sagen wir es einfach mal gut, so.
Das sowieso.
Ja, und deswegen warten wir da mal ab. An der Stelle ganz kurz nochmal der Hinweis, wenn wir schon beim Thema AEW sind. Es gibt auch wieder eine AEW-Tipprunde natürlich. Da könnt ihr dann jetzt bei der neuen Saison einsteigen. Und da geht's dann los bei kicktipp.de/headlock AEW. Und da ist
das
der.
Ja. Problem ist aber, ich habe immer noch bei WWE mitgetippt, ne? Jetzt tippe ich aber auch bei AEW mit. Heißt, dass ich auch hundertprozentig da gewinnen werde. Natürlich schwierig jetzt für jeden, der da versucht, irgendwie den ersten Platz zu ergattern. Ich sag, ist quasi chancenlos.
An der Stelle einen schönen Dank für die Organisation und für den Aufbau an den Kollegen Mr. Fitnercheck, der kümmert sich da drum. Und wenn ihr da Fragen habt, kommt gerne bei uns auf den Discord. Und ja, da könnt ihr ihn genauso gut anschreiben. Da könnt ihr auch mit anderen Usern darüber diskutieren. Wir haben einen eigenen Kanal, was die ganze Geschichte angeht. Und damit würde ich sagen, lieber Kai, legen wir gleich hier los mit der Preview, ohne großes Rumgelaber. Patreon, Steady, wisst ihr eh schon alles, habe ich schon tausendmal erzählt. Deswegen, wir haben nämlich eine proppenvolle Card hier. Also mit Buy-In sind es 11 Matches insgesamt. Insgesamt, ich rechne mit 4 Stunden plus Buy-In, wenn du mich fragst. Wie sieht's bei dir aus?
Gehe ich auch von aus. Und wer weiß, was noch bei Rampage passiert. Vielleicht haben wir sogar 12 Matches, ne? Jo. Weil Stand jetzt ist nämlich der TNT-Belt noch nicht auf der Card. Und mal schauen, was da noch bei Rampage passiert. Ob wir noch Scorpio Sky, Sammy Guevara oder Scorpio Sky, Frankie Kazarian, Sammy Guevara kriegen. Ob es da noch irgendwas gibt. Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich.
Das ist absolut richtig. Neuer Belt, neuer schöner Belt. Der wievielte Gürtel ist das jetzt inzwischen, den man da neu gemacht hat? Ich komme langsam noch nicht mal mit.
Ja, aber sonst war es ja immer nur so ein bisschen, ja, wir machen den mal so, der Leder ein bisschen anders, dass man ein bisschen, das und stimmt. Klar, einer wurde halt retired natürlich aus logischem Grund. Ich hoffe aber mal trotzdem, dass es jetzt auch ein wirklicher Championship-Belt wird, weil der TNT-Belt sah meiner Meinung nach nie wirklich wertig aus mit dem Logo da drauf.
Einfach schön die groß die Buchstaben da drauf ballern, dann passt das schon. Werden sehen, wie das Ding aussieht, dann in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Rampage. Und dann werden wir auch erfahren, ob es da noch ein Match gibt. Das lassen wir natürlich jetzt aus, weil wir spekulieren jetzt hier nicht ganz so wild herum. Aber wir starten dann mit dem Buy-In und dort treffen bekanntermaßen Hookhausen, also Hook und Danhausen, auf Tony Nese und Mark Sterling. Kai, ich habe mich auch gar nicht gefragt, bist du auch so jemand, bist du auch gehuckt von Hook und bist du auch jemand, der Danhausen gut findet?
Das ist ganz komisch, ne? Ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Kickoff-Show-Buy-In-Match war, nenn's wie du willst, auf das ich so gehypt war. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich habe es ja schon mehrfach gesagt, wenn halt Hook rauskommt, der hat irgendwas, ne? Aber ich sind zitiere, wir mal ehrlich,
das ist ein schöner Mann.
Ja, das ist auch ein schöner Mann. Das ist ein sehr schöner Mann sogar. Okay. Also der steckt uns alle ohne Probleme in die Tasche und auch viele andere Leute. Wirklich ein schöner Mann. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, der hat was, der hat Charisma und der hat auch In-Ring-Talent. Aber wenn man ehrlich ist, wirklich viel hat er ja noch nicht gezeigt. Kommt raus, macht jetzt endlich auch irgendwelche Squash-Matches oder dann auch mal längere Matches natürlich, aber gewinnt die auch immer sehr klar. Meistens dann auch durch Submission. Da steckt jetzt ja nichts Besonderes hinter, aber der hat ein gewisses Charisma. Und auch bei Danhausen kann ich dir nicht sagen, was der hat. Der hat auch irgendwas. Ich fand es auch ein bisschen nervig, als er mit den Best Friends rumgelaufen ist. Ich finde generell fast alles anstrengend, was die Best Friends machen.
Oh ja.
Weil man die immer überall reinschmeißt und ich mir so denke, nicht cool. Aber die beiden haben was. Und als es da auch diese Spannung zwischen Hook und Danhausen gab, mit den Chips und mit dem Handshake und mit dem Verteidigen, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich finde das super unterhaltsam. Und ich habe es dann auch gelesen bei Leuten auf dem Discord, ja, jetzt packt man Hook in so ein Comedy-Ding, aber ich persönlich, ich kann es nicht anders sagen, ich war schon immer großer Fan von Odd Couples im Wrestling.
Ja, also ich finde auch, dass man die Geschichte hier ganz gut erzählt hat. Ich finde es eben, weil es so ein Odd Couple ist. Ne? Du hast diesen schweigsamen Hook, der ja die ersten Worte quasi gesprochen hat, in Richtung von Danhausen, nach dem Motto, du wolltest meine Aufmerksamkeit, so jetzt hast du sie. Und daraus ist dann dieses Team entstanden. Und die Leute mögen es. Und da ist doch alles richtig gemacht. Also die meisten Leute, die ich höre und lese, die haben da Spaß dran. Und ich bin nicht der größte Hook-Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch jetzt auch, ne, Hookhausen als Team finde ich leidlich witzig, aber ich liebe Danhausen. Und ich finde den ultra witzig. Ich finde den ultra witzig mit der Art und Weise, wie der interagiert mit den Fans, auch auf Twitter, auf allen Social-Kanälen. Verfolge ich den schon seitdem das eigentlich losging mit ihm, mit diesem Gimmick. Und das ist so gut. Ich weiß nicht genau, welches Humorzentrum das bei mir trifft, aber deswegen trifft das hier bei mir auch voll zu. Und ich bin da auch dabei. Und die beiden ja treffen ja auf Tony Nese und Smart Mark Sterling hier.
Die auch witzig sind in ihrer eigenen Welt, finde ich.
Ja.
Also, das ist schon, nee, ich finde das schon okay, auch so ein Mark Sterling. Also, der hat bei mir natürlich auch nochmal Pluspunkte durch die ganzen BTI-Folgen, wo er dann gefühlt für jeden als Anwalt auftritt. Das ist auch unterhaltsam, aber auch dieses komische, diese Trainingsmontage von denen, das ist doof. Und das ist meiner Meinung nach, ja, der ist ein super Athlet, aber das ist nicht besonders unterhaltsam, was Tony Nese macht, aber das ist mit Abstand das Unterhaltsamste, was er bisher meiner Meinung nach jemals gemacht hat.
Zumindest charaktermäßig, ne? Das ist ein toller Wrestler, aber das war immer jemand, dem die Personality dazu gefehlt hat und dieser, ich bin der geile Athlet. Das nutzt sich eben auch relativ schnell ab, wenn man dieselben Aktionen immer und immer wieder sieht. Nein, ich finde, das ist eine solide Fehde, die man hier hat. Und das dient ja auch ganz eindeutig und ganz ausschließlich dazu, dass man hier Hookhausen etabliert und dass die jetzt zusammengekommen sind, um dann diese mächtige Fraktion Tony Nese, Mark Sterling vor die Flinte zu bekommen. Und alles andere als ein Sieg von Hookhausen würde mich hier sehr wundern, oder?
Ja, sehe ich genauso. Und ich muss auch sagen, ich habe ja noch nie Danhausen, genau, also sehr viel Hausen, Oberhausen. Ich habe noch nie Danhausen wirklich kämpfen sehen. Es gab ja dieses, nennen wir es, Match mit Tony Nese. Und ich habe den ja auch in den Indies oder auch über YouTube noch nicht so verfolgt. Und ich bin gespannt, den auch mal im Ring zu sehen. Also weil, und ich glaube, da gibt es mehreren Leuten so, die den trotzdem vielleicht zum ersten Mal sehen.
Das ist ja auch ein Wrestler, der in erster Linie durch den Charakter besticht und wo man sich nicht so unbedingt an die großen Matches zurückerinnert. Aber er ist eben jemand, der einen großen Charakter hat. Und der ist auch ein guter Wrestler, muss man ganz klar hier sagen. Ne? Aber es hat schon einen Grund, weshalb er erst durch dieses Danhausen-Gimmick wirklich groß geworden ist. Der war ja schon vorher Wrestler, da hat er eben keine Aufmerksamkeit kreiert quasi. Naja, auf jeden Fall, wir beide tippen hier auf Hookhausen und werden dann mal sehen, wie die Geschichte hier weitergeht.
Ja, ganz genau.
So, dann kommen wir zur Maincard. 10 Matches sind hier angesetzt und ein Match, wo man sich auch gefragt hat, so muss das unbedingt auf die Card, ist das Match um die AEW TBS Championship. Dort trifft Champion Jade Cargill mit der Baddie Section, Kira Hogan, Red Velvet, auf NRJ. Und das ist ja so eine Geschichte, wir hatten die beiden schon vor sehr langer Zeit gefühlt gegeneinander. Da hat eben NRJ einen Title-Shot bekommen. Sehr lange Zeit bedeutet, es war im Januar. Und seitdem hat sie, wenn man Cage-Match vertrauen kann, 3 Einzelmatches bei Dark bestritten, die gewonnen. Und ansonsten waren das alles nur noch bei Dark Elevation Tag-Team-Matches, die sie gewonnen hat. Das hat man ja so umgemünzt nach dem Motto, ja, sie hat jetzt von den Besten gelernt, von Ruby Soho und von Shida und von Chris Statlander und ganz vielen anderen. Und deswegen ist sie jetzt dabei, gerade auch nachdem dann ja Jade Cargill und Konsorten auch noch Chris Statlander attackiert haben. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist jetzt so ein Match. Vielleicht überzeugen mich die beiden da noch. Vielleicht wird das ein richtig gutes Match. Aber das ist so ein Match, das hätte ich jetzt nicht unbedingt auf der Pay-Per-View-Card gebraucht. Wie geht's dir dabei?
Nee, also sehe ich genauso. Also, kleine Jade Cargill hat immer noch eine extrem krasse Präsenz. Und ich muss auch sagen, die hat meiner Meinung nach jetzt von den zwei Women's Champs eine bessere Präsenz. Also die wirkt mehr wie ein Champion als eine Thunder Rosa, meiner Meinung nach. Aber jetzt eine krasse Fehde ist es nicht. Es ist sehr 0815. NRJ kam dann ja so ein bisschen aus dem Nix, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, das wird ein weiterer Sieg. Nicht mal, dass das Match schlecht wird. So, sind ja beide talentiert. Jade Cargill hat sich ja auch verbessert. Ne? Ist immer noch nicht die beste Workerin, aber die macht sich eben. Und ich glaube, die braucht dann auch eben diese Matches, um besser zu werden. Aber ich hätte es jetzt nicht zwingend auf der Pay-Per-View-Card gebraucht.
Ich glaube auch, dass das für beide vielleicht auch so eine Belohnung ist. Das darf man auch nicht vergessen. So viele Pay-Per-Views im Jahr haben wir nicht bei AEW. Und entsprechend ist dann so ein Spot auf der Card auch wirklich was, wo du noch mal sagen kannst, so ja, wir honorieren sozusagen deine Arbeit, die du geleistet hast, und wir erkennen das an. Und entsprechend hat man das hier in der letzten Minute noch auf die Card gepackt. Ich bin gespannt, A, wie viel Zeit sie bekommen werden, und B, wie dann das Match auch überzeugen wird. Aber ich rechne hier auch mit einer Titelverteidigung von Jade Cargill. Auch wenn natürlich so diese Comeback-Story, die wäre natürlich jetzt auch da, ne, muss man auch sagen. Das ist dann NRJ. Ich habe aus meinem Scheitern gelernt und bin dann eben noch mal den Umweg gegangen über die Tag-Team-Matches, über die verschiedenen Partner und Gegnerinnen. Und dann komme ich hier zurück. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass man hier einen TBS-Title wechseln lässt. Also nicht gegen nicht an NRJ und nicht zu diesem Zeitpunkt, weil ich glaube, dass man mit Jade Cargill noch ein bisschen weitergehen wird und auch diese Siegesserie noch weiter aufbauen möchte.
Ja, sehe ich auch so.
So, wir sind halt sehr einig, das ist schwierig. Ja, kommen wir zum nächsten Match. Dann machen wir doch mal gleich weiter. Du hast hier schon ein bisschen beiläufig angesprochen, was ja noch so auf der Card ist. Und wir haben vor allem auch noch zwei große Final-Matches hier im Owen Hart Cup Tournament. Bei den Damen, da steht noch natürlich noch nicht genau fest, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, wer da wirklich antreten wird. Wir haben auf der einen Seite Britt Baker, die hat sich ja gegen Toni Storm durchsetzen können. Und dann auf der anderen Seite haben wir entweder Ruby Soho oder Chris Statlander. Ja, Kai, erste Frage, wie fandest du denn eigentlich bisher das Turnier an sich, hier der Owen Hart Cup der Damen?
Ja, durchwachsen, sag ich mal. Also, es gab gute Matches, es gab weniger gute Matches. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass Britt Baker hier ins Finale kommt. Das hat mich jetzt weniger gewundert. Klar, man hätte auch sagen können, ja, vielleicht kommt Toni Storm noch rein. Aber da ich davon ausgehe, aufgrund der letzten Wochen oder Monate, dass man jetzt ja schon mit Chris Statlander eine andere Richtung eingeschlagen hat, dass sie vielleicht da nochmal jetzt so einen Push bekommt im Turnier. Und da hätte es wenig Sinn gemacht, wenn sie jetzt mit Toni Storm gegen eine andere Face-Wrestlerin kämpft. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass man mit Chris Statlander, die ja so ein bisschen tougher ist, dass man die dann gegen Britt Baker stellt, um mir da so ein bisschen eine Bühne zu bieten. Aber auch jetzt gerade bei dem letzten Match von Toni Storm und Britt Baker, das Ende war dann auch wieder so unsauber. Und dann so, ach Mann, weiß ich nicht, dieser Eingriff von Jamie Hayter. Und dann hat sie da ein Seil gegriffen. Ich dachte erst, jetzt Jamie Hayter wollte noch helfen beim Pin, war aber einfach zu langsam. Das fand ich dann so, weiß ich nicht. Ja, es war durchwachsen.
Ja, ich bin gespannt, wer hier weiterkommt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir nochmal Britt Baker gegen Ruby Soho bekommen. Ruby Soho wäre auch der vielleicht etwas größere Mainstream-Name, den wir dann hier nochmal reingebuckt bekämen. Könnte ich auch ganz gut leben. Generell beide Paarungen hätten was für sich. Ich hoffe aber auch, dass da so ein bisschen mehr Zeit vor allem auch vorhanden ist. Also mir waren die letzten Matches alle ein bisschen zu kurz. Also ich hätte auch ganz gerne mal wieder so ein etwas längeres Match, und ich hoffe, das baut man dann auch hier gerade im Pay-Per-View auf. Glaubst du denn, man geht hier einfach den sicheren Weg? Also glaubst du, es wird einfach Britt Baker und damit ja, endet dann das Owen Hart Tournament hier?
Also ich habe im Tippspiel auf Chris Statlander getippt.
Okay.
Weil ich glaube, dass man, also Britt Baker ist ja schon eine gemachte Frau, ne? Und da du hier ja anscheinend, also wir wissen es noch nicht genau, aber da du hier anscheinend eh nichts gewinnen kannst, außer die goldene Gießkanne.
Den Pott.
Ja, goldene Ananas. Denke ich, dass man das auch nutzen kann, um Chris Statlander so ein bisschen eine Bühne zu bieten, die ja schon lange dabei ist, sich immer den Arsch aufreißt und jetzt noch mal so ein paar mehr Ecken und Kanten kriegt. Ich halte das nicht für verkehrt.
Ja, deswegen habe ich auch auf Ruby Soho getippt in der Runde, weil ich mir genau das gedacht habe. Genau dasselbe, nur eben auf Ruby Soho bezogen. Die kann noch ein Standout-Match gebrauchen, das hatten wir bis jetzt bei AEW bei ihr noch nicht. Trotz aller Vorschusslorbeeren, und ich kann mir dann eben vorstellen, dass man dann eben hier diesen Weg geht. Aber ich meine, der Beweggrund von uns beiden, der ist identisch. Wir wollen jemanden haben, die sich hier quasi an Britt Baker messen kann. Und du tippst auf Chris Statlander, ich tippe auf Ruby Soho. Wir sind klüger, wenn Rampage vorbei ist.
Das stimmt.
Ja, was ist denn da? Also dein Tipp ist Chris Statlander, mein Tipp ist Ruby Soho, richtig?
Genau.
Okay, bin ich gespannt. Und dann können wir auch gleich den Sprungwagen hier rüber zu dem Finale der Männer. Und da wissen wir ja, wer aufeinander trifft. Das sind nämlich auf der einen Seite Samoa Joe und der trifft auf Adam Cole. Samoa Joe konnte sich ja gegen Kyle O'Reilly jetzt bei Dynamite durchsetzen. Adam Cole ja gegen Jeff Hardy war es. Auch da wieder die Frage, wie hat dir das Turnier bei den Männern gefallen?
Ich mochte sehr gerne. Die sind auch sehr gewachsen in den letzten Monaten. Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, das Match zwischen Dex Harwood und Cash Wheeler.
Ja.
Damit hatte ich sehr viel Spaß. Und ich finde, du hast auch gesehen, dass die beiden damit auch sehr viel Spaß hatten. Ich mochte die ganzen Paarungen mit Ray Phoenix. Also Ray Phoenix gegen Dante Martin fand ich fantastisch. Ray Phoenix gegen Kyle O'Reilly hat mir super viel Spaß gemacht. Samoa Joe gegen Johnny Elite war nix.
Rough,
wenn man ehrlich ist.
Rough war es, ja.
Ja, aber so richtig. Es war sehr rough und unkoordiniert. Darby Allin gegen Jeff Hardy war eine Nummer. Das war extrem. Also das ganz fiese Bumps. Und Darby Allin, also ich weiß nicht, ob, also den Stil kannst du nicht so lange fahren, ne? Das ist ja irre, was er mit seinem Körper macht. Und auch nicht gut, was er mit seinem Körper macht. Und ich hätte auch Jeff Hardy nicht so weit im Turnier gebraucht, muss ich da auch ganz klar sagen. Weil Jeff Hardy auch bei jeder Aktion denke ich mir so, ach Gott, oh, da habe ich aber Angst und das sieht nicht so gut aus. Und auch das Match gegen Bobby Fish war nicht so dolle, auch das gegen Adam Cole war nicht so dolle, fand ich. Da war echt so ein durchwachsen. Also ich fand Sachen entweder echt gut oder gar nicht mal so gut.
Was eben auffällig ist, wenn man sich so die Matchzeiten anschaut, dann sieht man schon, dass sehr oft die Männer natürlich bedeutend mehr Zeit bekommen haben als die Frauen. Also da haben wir auch mal
ein
15-Minuten-Match. Die meisten Matches sind über 10 Minuten. Das war bei den Damen leider sehr, sehr oft nicht so der Fall. Ich muss sagen, da waren einige Matches dabei, die behalte ich auf jeden Fall genauso wie du in guter Erinnerung. Allen voran Dex Harwood gegen Cash Wheeler, das hat mir extrem gut gefallen. Und auch Darby Allin gegen Jeff Hardy behält man natürlich im Kopf, ne? Allein klar, wegen diesem großen Spot, den wir da gehabt haben. Ansonsten ja, war ein solides Turnier, so würde ich es einfach mal hier abfertigen. Ansonsten das Match Samoa Joe gegen Adam Cole, also zwei bekannte Namen, die wir hier haben. Ich bin noch nicht so 100% sold on Samoa Joe bei AEW. Nee. Wie geht dir das eigentlich?
Ich bin noch nicht so sold von Samoa Joe, seitdem er mal ganz, ganz lange verletzt war und dann zurückgekommen ist. Weil ich finde, der wirkt kardiomäßig besser, aber noch nicht so wirklich gut, meiner Meinung nach. Manchmal ein bisschen unkoordiniert. Ja, ich weiß nicht. Also, ich tue mich noch ein bisschen schwer damit. Ich bin noch nicht wirklich überzeugt von Samoa Joe.
Haben wir jetzt hier die beiden Sorgenkinder gegeneinander? Weil mit Adam Cole, auch da haben wir uns ja wahrscheinlich Größeres versprochen. Also klar, er hat seine große Fehde gegen Adam Page gehabt. Die hat er relativ klar verloren. Aber ich glaube, da haben wir uns auch vielleicht in der Darstellung von ihm schon ein bisschen was anderes erwartet. Und auch vielleicht, dass langsam diese Geschichte rund um die Undisputed Elite und die Elite, dass das alles so ein bisschen auseinandergeht, oder?
Ja, also ich bin da auch ganz ehrlich, mir ist das alles egal, ich will einfach nur diese Fehde sehen. Ich will nur die Undisputed Era, bewusste Wortwahl, gegen die Elite sehen in Form von Young Bucks und Kenny Omega. Und der Rest ist mir erstmal egal. Also ich tue mich auch hier schwer zu tippen, weil Samoa Joe dann als Champ das Match verliert, weiß ich nicht. Adam Cole ein Sieg wäre auch mal ganz gut, weil bis jetzt hat er auch seine ganzen großen Matches dann doch verloren.
Ja.
Also, ja, ich würde hier sogar ehrlich gesagt eher auf Adam Cole tippen.
Ja, tippe ich auch drauf, vor allem, weil wir ja bei Samoa Joe auch noch diese schwelende Fehde mit Jay Lethal, Sanjay Dutt und unserem großen indischen Freund haben.
Da muss man ganz klar sagen, das ist schlecht.
Ja.
Da hat keiner Bock drauf.
Nee.
Das mag keiner.
Ja.
Auch dieser Satnam Singh, das ist nervig. Und das, also ja, natürlich, ich verallgemeiner jetzt, aber ist mir auch egal, das unterhält keine Sau.
Ja, das war ja auch was, wo sich sehr viele dran gerieben haben. Und also wirklich gut war das halt eben auch nicht. Und selbst Tony Khan, der sonst sehr positiv über alles und jeden in seinem Roster und im Umfeld spricht, hat ja dann auch gesagt, so, okay, vielleicht hätten wir das Debüt von Satnam Singh, vielleicht hätten wir es auch besser machen können. Also das heißt eigentlich schon so viel wie, das war nicht gut. Deswegen, ich tippe hier einfach mal auf Adam Cole. Nicht unbedingt, weil er jetzt hier der klare Favorit ist, sondern ich glaube eher, weil dann am Ende es irgendeine Outside-Interference geben wird, die dann dafür sorgt, dass Samoa Joe hier verliert. Er hat den angeschlagenen Arm, den trägt er jetzt schon seit Wochen mit sich rum quasi. Ich glaube, dass das den Ausschlag geben wird am Ende. Und deswegen macht das hier Adam Cole. Und der braucht auch wieder einen Sieg, um, wie gesagt, nach dieser verlorenen Fehde gegen Adam Cole, gegen Adam Page, da wieder nach oben zu kommen und da wieder angreifen zu können. Das ist mein Tipp.
Ja.
So. Weiter geht's. Wir haben noch ein paar Matches hier auf der Card. Machen wir doch gleich dann das nächste Damen-Match. Dann haben wir die schon mal hier abgefrühstückt. Wir haben noch das Match um die AEW Women's World Championship. Und dort treffen Champion Thunder Rosa und Serena Deep aufeinander. Zwei talentierte Frauen, muss man dazu sagen. Also sowohl Serena Deep als auch Thunder Rosa im Ring. Hervorragend. Alles, was hier diesem ganzen Drumherum fehlte, war ein vernünftiger Aufbau und eine vernünftige Umsetzung, oder? Also, dass die beiden aufeinandertreffen würden, finde ich geil. Da kann ich auch sehr gut mit leben. Die Redediskussion oder die Redekonfrontation der beiden und dann eben auch die einzelnen Rededuelle, die haben mir wiederum gar nicht gefallen. Und da war Thunder Rosa noch eindeutig viel, viel schlechter als Serena Deep. Jetzt zuletzt mit wunderschönen rotem Cowboy-Hut und sonst was. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich so, als das Match festgesetzt worden ist, habe ich gedacht, so, ja, cool, das ist ein Match, da freue ich mich drauf. Und jetzt, nach diesem Aufbau der vergangenen Wochen, bin ich eher so, ich weiß nicht, wohin das gehen soll und ob ich da wirklich involviert bin. Wie geht's dir?
Eigentlich ganz genauso. Also, die sind beide talentiert, müssen wir nicht drüber reden. Und als ich eingestiegen bin, regelmäßig AW zu gucken, das war ja auch ein bisschen der Aufstieg der Thunder Rosa. Und dann ist es ja gemündet in diesem Steel Cage Match. Und die Leute hatten Bock, die haben die angejubelt. Also geil, hol den Belt, endlich dieses brutale Match gegen Britt Baker. Und dann kommt natürlich erstmal dieses Face-Problem, ne? Ja. Wenn Face natürlich den Berg erklommen hat, hat das Ziel erreicht, ab da stagniert es immer so ein bisschen. Weil es auch schwierig ist, so ein Face dann in einer gewissen Art und Weise zu booken. Das ist jetzt kein AEW-Problem, das ist kein WWE-Problem. Das hat man schon, das hast du sogar schon bei der WXW gesehen. Also
das
so,
ist ein Wrestling-Problem, ganz einfach, ja.
Genau. Ein Face zu booken als Champ ist schwierig, weil die Verfolgungsjagd geiler ist als alles andere. Und auch hier eine Serena Deep. Ich muss sagen, diese Promo mit Dustin Rhodes, heißt er, glaube ich, darf ja nicht Goldust sagen.
Ja, Dustin
weil Rhodes. Weil ich ihn immer so genannt habe. Die hatte ein gewisses Feuer. Die hatte auch gewisse Emotionen drin. Das mochte ich, weil da kam so ein bisschen Echtheit drüber, das war passend. Aber diese ganzen Interviewsegmente mit Thunder Rosa und Tony Schiavone, den ich bewusst so nenne, bitte keine Nachricht schreiben, die bringen mir gar nichts. Und die bringen auch keine Emotionen rüber. Da steht Thunder Rosa und ich finde, die wirkt auch nicht souverän bei diesen Promos. Also dann wird sie irgendwann laut, so nach dem Motto, jetzt bin ich hier tough und cool. Und ich denke mir, nee. Und das ist mein Problem, was ich damit habe.
Ja, wie gesagt, geht mir ganz, ganz genauso. Ich habe es gerade schon gesagt. Also auf dem Papier zwei Frauen, die auch ein tolles Match abliefern können. Und ich hoffe, dass die das auch schaffen. Weil ich glaube, es wird vielen auch in der Halle so gehen. Ich meine, klar, da ist Double or Nothing, da wird geile Stimmung sein. Die werden alles nach vorne brüllen. Aber trotzdem kennt man das ja, dass dann gerade so ein Match mit einem etwas schwächeren Aufbau, wo man auch schon gemerkt hat, dass da die Crowd nicht immer 100% dabei gewesen ist. Ich hoffe, dass die beiden die Mittel finden, dass sie wirklich auch das Publikum mitnehmen können und dass dann hier auch ein harter Fight draus entsteht. Sind beide dazu in der Lage? Ich schätze gerade Serena Deep als Wrestlerin extrem. Ich finde, die hat sich toll entwickelt und ist mittlerweile wirklich eine, gerade in ihrer Heel-Persona, jemand, die hier eigentlich wie Arsch auf Eimer zu Thunder Rosa und ihrem Babyface-Charakter passen müsste, weil Thunder Rosa will kämpfen. Serena Deep kann gut bearbeiten und kann auch gut den souveränen und hinterlistigen Heel-Meme entsprechend. Sollte das eigentlich passen, aber die beiden müssen es dann eben erstmal noch hier unter Beweis stellen. Mein Tipp ist aber hier an der Stelle ganz klare Titelverteidigung für Thunder Rosa. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt ihren Titel schon bei dieser frühen Titelverteidigung hier abgeben wird. Wie sieht es bei dir aus?
Nee, sehe ich genauso. Also Thunder Rosa braucht hier den Sieg, muss den Titel verteidigen, bin ich komplett bei dir.
Dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. So, jetzt sind wir ein bisschen Schweinsgalopp hier durch die ersten Matches durchgaloppiert. Wir haben aber immer noch einige hier auf dem Papier. Machen wir doch weiter mit dem Match um die AEW World Tag Team Championship. Das ist ein Three-Way-Dance. Dort treffen die Champions, der Luchasaurus und Jungle Boy, also der Lucha Express, begleitet von Christian Cage, die treffen auf Team
Jurassic Taz. Express, aber okay.
Was habe ich jetzt schon wieder gesagt? Lucha Express. Ich weiß nicht genau, wieso ich das im Kopf habe, ey.
Lucha.
Das ist genauso wie Rated RKO und RK Bro. Das sind so Sachen, ich weiß nicht, wo da meine Synapsen im Kopf verbandelt sind. Also, wir machen es dann richtig und wir machen es nochmal. Der Jurassic Express, Jungle Boy und Luchasaurus, begleitet von Christian Cage, trifft auf Team Taz, Ricky Starks und Powerhouse Hobbs und die treffen auf Keith Lee und Swerve Strickland. So, jetzt haben wir's. Ja, eine Fehde, die so peu à peu in so eine klassische Triple Threat-Fehde hier ausgeartet ist. Wir hatten erstmal natürlich die Geschichte, dass Strickland und Lee, die haben sich mit Team Taz angelegt. Das ging die ganze Zeit lang hin und her. Daran wurden dann auch Jungle Boy und Luchasaurus involviert. Wir haben auch gesehen, wie Jungle Boy und Ricky Starks aufeinander getroffen sind. Wir haben auch gesehen, wie Christian Cage so ein bisschen, man weiß noch nicht genau, wo es da mit ihm hingeht. Und dass wir jetzt hier so ein Triple Threat Tag Team Match haben. Ich bin ehrlich, da freue ich mich drauf, weil ich finde auch, wir haben ja zwei etablierte Teams mit Team Taz und dem Jurassic Express. Ich finde aber auch, dass Keith Lee und Swerve Strickland, die passen irgendwie ziemlich gut zueinander, oder wie siehst du das? Und wir haben drei Teams, die von der Ausrichtung her sehr ähnlich sind. Wir haben bei allen drei Teams einen großen und einen großen starken und einen kleinen wendigen dabei.
Ja, also gerade bei Swerve Strickland und Keith Lee ist es so, als Strickland aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, ja, ey, cool, der hat ein Charisma, aber der juckt mich 0,0. Und als Keith Lee aufgetaucht ist, dachte ich mir so, geil, Papa ist da. Und das ist ja ein bisschen dann auch so im Sande verlaufen, hat jetzt zwar sein Match und hat dann da auch den Kollegen durch den Ring geworfen. Das war dann schon ganz gut. Und das war so, ah, krass, okay, Keith Lee ist da. Und dann hat er auf einmal nichts gemacht. Hat dann angefangen, so ein bisschen mit Team Taz zu fäden. Und dann aus diesem Hin und Her hat sich das Tech-Team geformt aus Lee und Swerve.
Genau.
Und ich habe mir gedacht, die passen irgendwie richtig gut zusammen. Ich weiß nicht warum. Ich mag die Chemie von den beiden. Also ich werde auch nicht diesen Moonsault vergessen, wo Swerve von der Brust von Keith Lee abspringt und dann nach draußen in Moonsault landet. Das ist eine Aktion, die hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Und die haben irgendwas zusammen. Und ich mag auch gerade diese Paarung mit den drei Starken und den drei Wendigen, was wir jetzt auch zuletzt bei Dynamite gesehen haben in der letzten Ausgabe, wo es dann ja auch das Triple Threat Match gab und am Ende sind trotzdem nochmal alle reingekommen und da standen sich dann Powerhouse Hobbs, Luchasaurus und Keith Lee gegenüber. Das war auch ganz cool. Und es ist ja nicht mal das typische AEW Tag Team Championship Match, wo du denkst, okay, eigentlich müsste ja ein FTA drin sein oder die Young Bucks oder Lucha Bros. Die sind ja hier alle gar nicht da. Also gibt's ja auch mal anderen oder neueren Tag, also neueren Anführungsstrichen, Tag-Teams hier eine große Bühne, ein Match zu zeigen. Und ich habe da auch sehr viel Vertrauen drin, weil die sind alle gut, die wissen alle, was sie machen. Ne? Also, da ist noch ein Powerhouse Hobbs der schlechteste und das liegt nicht daran, dass der schlecht ist, sondern, dass die anderen nochmal auf einem anderen Level sind und ich glaube auch, dass ein Powerhouse Hobbs da mitziehen kann. Und dass er auch davon profitiert, ihn jetzt in solche Matches zu stecken, ähnlich wie beim Casino Battle Royal Match, Casino Ladder Match meine ich natürlich.
Ja.
Also, ich mag das. Ich finde die Chemie gut. Klar, das ist jetzt keine überragende persönliche, emotionale Fehde, aber die hat einen Aufbau, der ging über mehrere Wochen, der ging sogar über Monate. Hier sind drei Teams. Ich glaube, die machen sehr viel Bock zusammen. Finde ich gut. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem im Internet schon ein bisschen vorhergesagten, irgendwann stattfindenden Christian Cage-Turn, weil ich nicht will, dass der Jurassic Express die Belts verliert, denn ich mag die sehr, sehr gerne.
Ja, kann ich verstehen, aber zugleich muss ich auch sagen, dass seitdem die Belts haben und seitdem Christian Cage bei denen an der Seite steht, ich finde, sie stagnieren auch sehr stark, oder?
Ja, das stimmt. Bin ich komplett bei dir. Also ja, die sind auch hier ein bisschen das Face-Problem, ne? Dieser große Moment haben die Belts geholt. Und haben dann ja auch verteidigt und gerade in den ersten Matches hast du gemerkt, das ist immer gut und auf einmal war das Finish so botchy. Und das war so zwei, drei Matches in Folge und dann dachte sie, eigentlich ist ja der Wurm drin und die haben auch die Belts verteidigt. Die waren ja auch kämpfende Champions dann hier gegen die und gegen die Ass-Boys und keine Ahnung was. aber so wirklich, wo du sagst, oh, jetzt bin ich da mal richtig drin, war nicht so.
Also, sie waren auch auf Beiberg, ne? Wenn wir uns daran zurückerinnern, ne? Auch beim letzten Pay-Per-View bei Revolution, da waren sie ja auch mit dabei. Das war auch ein Triple Threat Tag Match und da waren sie ja quasi zwischen den Fronten von Red Dragon und den Young Bucks, wo sie und die Bells ja eigentlich eher so ein ja
Nebending waren.
Ein Bonbon quasi waren. So.
Ein Bonbon.
Ja, aber ich glaube auch, dass wir hier wieder ein richtig schönes Tag-Match sehen. Ne? Das, wie du richtig gesagt hast, das sind drei Teams, die sind entsprechend durchgewürfelt, was die Charaktere und was auch die Stärken und Schwächen angeht. Ich glaube, da kann man sehr viel draus machen. Einfach weil die Teams so aufgebaut sind, wie sie es nun mal sind. Ja, was glaubst du denn? Also ich rieche ja auch so einen Turn von Christian Cage, der wurde ja schon längere Zeit jetzt gemunkelt. Für wie realistisch hältst du das? Weil das hat sich ja schon auch, gerade nach dem Match hier zwischen Ricky Starks und Jungle Boy, hat sich das ja so ein bisschen angedeutet.
Ja, gehe ich sogar mit. Zum einen will ich nicht, weil ich natürlich möchte, dass die Champs bleiben. Ich sehe aber auch nicht Team Test Champs werden. Also dafür finde ich die klingt zwar blöd, aber nicht interessant genug. Und ich weiß nicht, ob es einem Lee und einem Strickland gut tut, wenn sie dem Jurassic Express die Belts abnehmen. Also, dann muss ja zwangsläufig das Spotlight erstmal mit dem Turn, durch Christian Cage auf ihn gelenkt werden, dass dann alle sagen können, ja, Lee und Strickland haben jetzt hier gewonnen, aber wir hassen Christian Cage, weil der ist schuld. Also, ah, ich tue mich da schwer. Da wurde natürlich so ein bisschen was gesät für einen möglichen Heel-Turn, aber auch noch nicht so viel, oder?
Nee. Das waren so ein paar Blicke, ein paar Gesten und so. Das war nicht viel, aber so ein bisschen was war da schon dabei.
Ich glaube, passiert noch nicht.
Ja, die Frage ist eben auch. Der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der ist ja vollkommen valide, weil, wenn wir jetzt sagen, ja, Christian Cage, der rennt jetzt im Gold hinterher, immer so ganz blöd formuliert, ne? Dann macht es keinen Sinn, dass es Team Taz geht. Die haben ja schon, das ist Team Taz und dann wird es nicht Team Christian oder so, sondern die haben ja schon einen Manager. Das heißt, da macht es eigentlich keinen Sinn, dass er die unterstützt. Keith Lee und Strickland, klar, könnte man machen. Ich sehe aber jetzt nicht so die große Geschichte und aus dem Christian nur als Manager will ich auch nicht haben. Was ich mir dagegen vorstellen könnte, weil gerade Christian Cage und Jungle Boy, die haben ja eine längere Geschichte. Wir erinnern uns da auch an der Battle Royale, wo dann am Ende Jungle Boy als Sieger raus vorgegangen ist und so weiter und so fort, dass man diese Fehde nimmt oder dass man diesen Turn nimmt von Christian Cage, um eine Geschichte von Christian Cage und Jungle Boy anzuzetteln und Luchasaurus erstmal beiseite schiebt.
Buh.
Ich weiß, aber ich glaube, dass man mit Jungle Boy deutlich mehr vorhat als mit dem Luchasaurus.
Ja, aber den lieben wir.
Ja.
Ich argumentiere nicht rational, ich argumentiere emotional. Lass mich in Ruhe. Also, ja, kann, also macht natürlich Sinn, ne? Dann hat ja auch mal ein Jungle Boy so eine größere Einzelfirma gegen Christian Cage, ist natürlich auch ein gewisses Spotlight drauf. Ja, es ist valide argumentiert, will ich aber nicht.
Ja, oder man macht es eben so, dass Christian da ganz brutal zu Werke geht, einen von den beiden erstmal verletzt und dann eine Zeit lang gegen den anderen fädelt und dann kommt der andere wieder zurück und so weiter und so fort. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt hier schon passiert. Ich habe drauf getippt, ich hab Bock drauf, dass Team Taz die Titel gewinnen. Weil,
ach nee.
Doch, ich finde, dass sowohl Ricky Starks als auch Powerhouse Hobbs, dass sie eine sehr, sehr starke Entwicklung durchgemacht haben. Gerade Powerhouse Hobbs, also auch körperlich, was der da zu leisten imstande gewesen ist in den letzten Wochen und Monaten, das finde ich schon sehr beeindruckend, wie der sich entwickelt hat. Und ich habe anfangs gesagt, hier, Double or Nothing-Auftritt ist eine Belohnung. Powerhouse Hobbs ist jemand, der hat sich auch die Belohnung verdient. Keith Lee und Strickland, die brauchen das Ding noch nicht. Die können erstmal noch ein bisschen arbeiten und so, aber die brauchen das nicht. Aber ich sag mal hier, Team Taz, die machen das, weil ich würde die ganz gerne mit dem Gold sehen. Ich finde, die haben sich's verdient. So.
Jurassic Express.
Ja. Ist jetzt auch nicht von mir nicht unbedingt rational argumentiert, wenn man ehrlich ist, ne?
Nee, aber du bist ein sehr großer Team Taz-Fanboy. Sitzt da in deinem Team Taz-Pyjama und deinem Team Taz-Bettwäsche.
Ich hatte früher mal so ein altes Taz-WWE Baseball-Jersey. Was so orange-schwarz gewesen ist. Ich gebe zu, orange und schwarz sind nicht unbedingt meine idealen Farben. Und obendrein, das weiß ich auch noch, die habe ich in den USA damals bestellt, war das Ding auch noch viel zu lang. Das war eher so ein Baseball-Röckchen für mich.
Dann liefst du immer rum wie Shane McMahon.
Ich habe auch immer so getanzt. Ja.
Geile Erinnerung.
Genau das. So, 5 Matches haben wir hier noch auf der Karte und man merkt jetzt auch, also man hat sich hier alle Mühe gegeben, um möglichst viele Leute noch online und in die Show zu bringen vor allem. Wir haben hier natürlich die Dreierkonstellation gehabt. Wir haben noch ein wunderbares Anarchy in the Arena Match und da trifft die Jericho Appreciation Society, also Chris Jericho, Matt Maynard, Angelo Parker, Daniel Garcia und Jake Hager, die treffen auf Eddie Kingston, Santana Ortiz und den Blackpool Combat Club, vertreten durch Bryan Danielson und Jon Moxley, begleitet von William Regal. Also, das ist mal
ganz kurz. Ja. Ich muss direkt reingrätschen. Olaf, wo ist Wheeler Yuta?
Der ist aktuell in Japan unterwegs, bei den Best of Super Juniors und tritt da an.
Stimmt, da ist er dabei. Ja, okay. Ja. Stattgegeben.
Ja. Aber dadurch hat man ihn natürlich ganz gut außer Schusslinie quasi genommen, dadurch, dass er bei den Best of Super Juniors dabei ist. Ja, aber was erwartest du dir gerade von einem Anarchy in the Arena Match? Das klingt ja fast wie Stadium Stampede, nur ohne Stadium, dafür mit Arena.
Ja, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe aber, so ein bisschen persönlich, weil ich sowas mag, auf so einen Car-Crash-Clusterfuck. Wir prügeln uns durch die ganze Arena und machen da auch so ein bisschen dumme und witzige und auch brutale Spots. Weil auch so ein Jericho bringt ja trotzdem auch gerade so in den letzten Jahren immer so einen gewissen Comedy-Aspekt mit rein. Ne? Also, wie wäre es denn, wenn jetzt wirklich der offizielle The Wizard Chris Jericho sich wieder so ein Hühnchen auf den Kopf setzt und so hihihi lacht? Also, das wäre doch der Callback des Jahrhunderts. Also, das wäre ganz toll. Ich bin mal gespannt, weil hier muss ja dann schon sehr viel Aggression rüberkommen. Weil, Mann, du hast auf der einen Seite Eddie Kingston, Santana und Ortiz und Danielson und Moxley. So, die hauen dich tot, höchstwahrscheinlich. Und ich kann es immer nur wieder sagen, Eddie Kingston gefällt mir in den letzten Monaten super gut. Ich mag diese Aggressivität. Ich mag diese, mir ist das hier alles egal, Kamera, yo, ich fühle mich einfach nur wemsen, Einstellung von ihm. Und natürlich wird es dann den großen Moment geben, dass er dann seine Hände an Chris Jericho kriegt. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch mal einen Feuerball. Kann ich mir auch vorstellen, dass da noch mal irgendwas geplant wird, dann geht's schief. Ich hoffe, dass es alles wird, aber kein Standardmatch. Und das verspricht der Name ja schon mal.
Ja, mal sehen, ne, was das wird. Aber ich gehe davon aus, dass wir da hier einfach einen wilden Brawl und dann eben auch, wenn die schon das Anarchy in the Arena nennen, dann muss da natürlich auch ein ordentlicher Brawl auch außerhalb des Rings und außerhalb der Ringabsperrung quasi da zustande kommen. Und dann will ich auch ein paar verrückte Dives und Waffeneinsatz und keine Ahnung was sehen. Und gerade auch Santana und Ortiz, die haben ja auch schon gezeigt, dass sie in den Streetfights sehr, sehr gut arbeiten können. Wir haben hier natürlich die Konfrontation der Sports-Entertainer gegen die Pro-Wrestler. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ne? Und du hast richtig gesagt, also die Fehde ging ja hier im Prinzip aus der Geschichte um Eddie Kingston und Chris Jericho los. Es wurde dann natürlich hier die Jericho Appreciation Society gebildet und um Eddie Kingston herum hat sich ja dann sozusagen der Rest des Inner Circles mehr oder weniger geschart. Und dann kam mir eben der Blackpool Combat Club noch dazu, weil das sind echte Catcher, ne, wie man so schön sagt. Und deswegen, ich will hier einfach eine riesige Kloppe sehen. Also ich bin da sehr anspruchslos. Ich möchte einfach nur, dass es hier eine wilde Schlägerei gibt. Und wie du richtig gesagt hast, natürlich im Mittelpunkt des Interesses ist die Konfrontation zwischen Eddie Kingston und Chris Jericho. Und man möchte ja eigentlich an dem Punkt jetzt auch sehen, wie Eddie Kingston hier seine Rache bekommt. Ab einem gewissen Punkt. Ob es der Fireball wird, weiß ich nicht. Vielleicht noch irgendwas anderes, Hartes, was es dann, weiß ich nicht, was man sich da überlegt. Vielleicht schmeißt man Jericho irgendwo runter oder benutzt irgendwelche Gegenstände. Alles möglich. Aber das bietet sich eben hier einfach an, dass was hier ein wilder Brawl wird. Und ja, wie passen hier für dich eigentlich Bryan Danielson und Jon Moxley rein in diese Paarung? Also, geht's nur mir so oder findest du auch, dass die Seite um Eddie Kingston schon ein bisschen besser besetzt ist als die Jericho Appreciation Society?
Dezent besser. Ne? Es ist natürlich viel, 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 viel besser, müssen wir nicht drüber reden. Und die wirken ja trotzdem so ein bisschen reingeschmissen, oder?
Ja.
Wenn man mal ehrlich ist.
Ja, so ein bisschen.
Und ja. Mal gucken, wie sie es jetzt auflösen. Aber man kann es ja gerade bei denen argumentieren mit, ja, die haben Bock, sich zu hauen. Und wo man sich hauen kann, da sind sie dabei.
Genau das, ja. Deswegen, das ist ja das Schöne eigentlich an dieser Gruppierung, ne? Wo eine Bremse reißt, da ist der Blackpool Combat Club nicht so weit her. Was ist denn mit William Regal eigentlich? Wir haben auch schon gesehen, dass der auch schon sich hier mit Chris Jericho angelegt hat. Glaubst du, der greift auch ein?
Also, er macht zumindest immer die Anstalten, sich einzumischen, oder? Geht's da nur mir so? Also, der guckt ja auch immer sehr aggressiv und dann hat er ja auch, glaube ich, letztes Mal zugehauen, wie du schon gesagt hast. Ich finde es nicht unwahrscheinlich, dass man da ein bisschen was von ihm noch mal sieht, oder?
Denke ich eigentlich auch. Die Frage ist, wie man eben diese scheinbare Überlegenheit von Eddie Kingston, Santana und Ortiz und dem Blackpool Combat Club mit William Regal, wie man das bricht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man auf irgendeine hinterhältige Art und Weise versuchen wird, hier für eine gewisse Zeit einen der Kontrahenten aus dem Match rauszunehmen, dass du diese zahlenmäßige Überlegenheit für die Society quasi hast. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um hier so ein Drama zu erzeugen. Weil auf dem Papier, und auch wenn man die so gegenüberstellt, ja, sorry, da ist eben die Society dann eben doch eine Nummer kleiner einfach. Und da muss man dann eben gucken, dass man gerade die Heels mit den fiesen Taktiken hier entsprechend platziert und dann jemanden fesselt, das Bein verletzt, irgendwo runterwirft, keine Ahnung was, irgendwas macht, damit die Schlägertruppe um Eddie Kingston hier ein bisschen ins Wanken gerät und in das Hintertreffen gerät. Bin gespannt, was uns da erwartet. Ich will auf jeden Fall hier einfach einen riesigen Brawl mit ganz vielen Gegenständen haben und Tische, Stühle und alles Mögliche, was man sich so verrücktes Zeug ausdenken kann. Ja, Kai, wer gewinnt denn das Ding hier am Ende?
Ja, schon der Blackpool Combat Club und Eddie Kingston und Santana und Ortiz.
Glaubst du, es gibt hier schon das Happy End, ja?
Ja, bin ich. Also, was heißt das Happy End? Aber also Happy End im Fall eines Eddie Kingston ist vielleicht weniger happy, sondern eher brutal.
Ja, aber ich tippe auch darauf, dass die Leute um Eddie Kingston hier das Ding gewinnen werden, weil es ja auch einfach die Geschichte gibt es halt irgendwo her. Das passt schon. So, noch 3 Matches. Wir haben noch ein Six-Man, nee, 4 Matches. Wir haben noch ein Six-Man-Tag hier auf der Card und das ist natürlich das Match zwischen dem House of Black, Malakai Black, Buddy Matthews und Brody King und dem Death Triangle. Pac, Penta Oscuro, Rey Fénix, natürlich begleitet von Alex Abrahantes. Die ganze Geschichte geht ja schon sehr weit zurück. Damals ja noch mit dem Blenden von Pac durch den schwarzen Nebel von Malakai Black und dann eben die weitere Fortsetzung, die wir hier gehabt haben. Und Penta Oscuro, der dann mutiert ist quasi zu diesem Charakter, den wir jetzt gerade sehen. Zwischenzeitlich eine kleine Unterbrechung durch die Verletzung von Rey Fénix, diese super eklige Armverletzung. Ja, Kai, das schreit eigentlich danach, dass man hier einen Six-Man-Title ausruft, diese beiden Paarungen, finde ich. Aber das ist auch eine Match-Paarung, da habe ich schon Lust drauf, weil das hat sich jetzt so lange aufgestaut. Jetzt will ich hier auch eine große Konfrontation dieser beiden Teams sehen. Wie ist es bei dir?
Also ich bin erstmal bei dir, natürlich Six-Man-Titles, die sollte man jetzt so langsam einführen. Und das ist ja anscheinend noch geplant und du hast dafür auch auf jeden Fall mehr als genug Teams im Roster, um so ein Belt vernünftig einzusetzen und auch vernünftig zu verteidigen mit guten Fäden. Und ich lese dann ganz häufig auch im Discord, ja, hier House of Black, geil. Und ich muss ganz klar sagen, ich verstehe es nicht. Also, das Match, das wird gut. Da müssen wir drüber reden. Da sind talentierte Leute im Ring, sondergleichen. Das ist eine geile Paarung, man mit dem Pack und einem Penta und Ray Fee. Also, ne, müssen wir nicht drüber reden. Das Match wird wrestlerisch echt unterhaltsam, ne? Aber alles andere, was so zum Wrestling gehört, diese emotionale Ebene, da habe ich hier gar keinen Anknüpfpunkt. Ich finde, das House of Black ist noch immer langweilig. Das ist seit 2 Monaten langweilig, das ist seit 4 Monaten langweilig. Das House of Black ist, was wollen die von mir? wirklich, Malakai Black, ruf mich an, ganz kurz einmal, ne? Und erklär's mir bitte, weil ich habe keine Ahnung. Und ja, ein Penta Oscuro ist cool, aber der ist doch jetzt auch nur so, weil er ja so ein bisschen böse und House of Black ist ja auch ein bisschen dunkler, dann machen wir eben Penta Oscuro. Also, so, ja, es gibt hier eine aufgebaute Fehde, aber auch die Fehde ist, das ist alles Schwachsinn. Ich kann das nicht anders, ich finde das alles nicht gut. Ich kann da jetzt auch nicht schönreden, ich finde das alles langweilig und ich check die Fehde auch nicht. So, die sollen ein geiles Match machen mit geilen Aktionen, dann sitze ich da und sage toll, toll, toll. Aber die sollen aufhören zu fäden um Müll.
Also, die Fehde ist ja, wie gesagt, hier aus der ganzen Geschichte mit Malakai Black und Pac entstanden und daraus ist ja dann noch mehr geworden. Eine interessante Personalie und da muss ich sagen, ich bin ein bisschen bei dir, also was die Fädenaufbau angeht. Ich finde, das ist natürlich auch bedingt durch, Pac war eine Zeit lang nicht da, dann war Rey Fénix eine Zeit lang nicht da. Das ist nicht gerade der ideale Fädenaufbau, den wir gehabt haben. Zugleich hat sich ja das House of Black dann auch entsprechend verstärkt. Und ist dann eben auch zu einem validen Team geworden. Was ich hier interessant finde, ist die Personalie Julia Hart, die da ja noch mit reinspielt. Und da muss ich sagen, also gerade die Promos, die wir hier zuletzt gehabt haben, wo sie ja, sie verändert sich ja, sie verwandelt sich ja langsam quasi in einen von House of Black. Und das fand ich eigentlich ganz geil, wie sie dann auch die Sache mit den Varsity Blondes, wo Malakai so also jetzt schlag die mit dem Stuhl und attackier die. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier an dem Abend die endgültige Verwandlung von Julia Hart sehen werden, die dann dafür sorgt, dass das House of Black hier das Ding gewinnen wird. Das ist ja so ein bisschen so eine Gruselgeschichte, ne? Man hat hier quasi so ein, ja, den Samen gesät, mehr oder weniger, und diese Verwandlung, die schreitet langsam voran. Und das hat man ja auch gesehen, dass da bei Julia Hart nicht nur mit der Augenklappe, sondern dass da auch noch ein bisschen was anderes durchblitzt. Deswegen, das ist für mich so der Punkt, der zumindest was so dieses Story-Geschehen angeht, der mich hier hält, weil ich glaube, dass wir da eine große Wendung bekommen werden. Und da habe ich Lust drauf, weil ich sehen möchte, wie man da weitergeht. Einfach in diesem ja, dunklen Grusel-Goth-Stable, was auch immer das House of Black da sein möchte. Und das Match an sich, hey, das sind also die sind alle gut und da habe ich auch wirklich Lust drauf, die hier gegeneinander zu sehen. Deswegen mache ich mir da, was die Matchqualität angeht, gar keine Sorgen. Und da kannst du jetzt die Fehde noch so langweilig finden, wie du möchtest. Ich glaube, da wird es einen großen Pop auf jeden Fall geben. Oder ein großes Raunen zumindest.
Wann genau?
Wenn Julia Hart zurückkommt und dann die Kapuze abnimmt oder sonst sich irgendwie zeigt.
Ja, okay. Ja, gut, okay. Dann haben sie halt nur, ja, ist doch okay. Also ist doch gut, dann hat es da was zu tun. Meine, was soll ich sagen? Ich finde es halt witzig, dass sie angespuckt wird und deswegen zum House of Black wird. Stell dir mal vor, als Reinhard Rudi Völler angespuckt hätte, wäre er auf einmal Holländer geworden. So, keine Ahnung. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, keine Ahnung.
Ja, wir wissen ja, dass du nicht der allergrößte House of Black-Fan bist. Also das ist ja ganz
klar. Kann man so sagen.
Nein, aber dass das hier ein Top-Match werden dürfte, bei der Konstellation, die wir hier haben, das dürfte auch klar sein. Ne? Also gerade was ja, Malakai Black, Buddy Matthews natürlich, zwei super geile Wrestler und dann eben Brody King. Den mag ich auch und ich finde auch, dass der gut an der Seite funktioniert, aber der ist für mich natürlich nicht so spektakulär und so hard-hitting, wie es die beiden anderen sind. Und genauso auf der anderen Seite mit Penta und Rey Fénix, eines der besten Tag-Teams, was wir haben, und Pac, einem der besten Highflyer-All-Around-Wrestler, die es gibt. Das muss eigentlich ein Brett werden, was wir hier haben, aber bin gespannt, was man dann hier auch mit dieser ja, mit dieser Story und mit diesen Charakteren dann im Hintergrund macht. Mit Julia Hart dann auch noch mit dabei. Ich glaube, das wird der Punkt sein, auf den es dann hinauslaufen wird.
Ja. Übrigens, was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte noch einen Geistesblitz, den ich noch reinbringen möchte, weil wenn es passiert, kann ich sagen, ich habe es euch ja gesagt. Oha. Ich kann mir auch vorstellen, noch mal ganz kurz zurück, hier jetzt einmal zurückspulen, blablabla, zum TNT-Title. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man sagt, man macht Sammy Guevara seine Perle und Frankie Kazarian gegen American Top Team, also gegen oder Man of the Year eher gesagt, und Paige VanZant. Wollte ich noch mal anmerken, dass ich mir auch vorstellen kann.
Ja, seine Perle ist Tay Conti.
Dankeschön.
So, wer gewinnt denn das Ding jetzt hier? Wir sind doch beim House of Black gegen Death Triangle. Wer gewinnt das Ding?
Wenn dann der Julia Hart-Moment kommt, sage ich, dass das House of Black gewinnt.
Gut. Ist auch mein Pick hier. Und die brauchen auch den Sieg, das muss ich auch mal dazu sagen. Also, die sind für mich noch ein stärkeres Trio, als das Death Triangle sind. Ich finde, Death Triangle ist für mich so Singles-Wrestler plus zwei, also plus ein Tag-Team. Aber ich finde, dass das House of Black so in sich wirklich sehr, sehr gut als
Einheit
funktioniert, ganz genau. Klar, man könnte auch sagen, ja, Malakai Black, der soll Solo-Pfade gehen, würde ich auch akzeptieren. Aber, sind wir ehrlich, das hat auch nicht so gut funktioniert, ne?
Das stimmt.
Und das nicht nur bei WWE, sondern auch bei AEW bisher. Ne? Und da erinnern wir uns noch dran, dass der gute Malakai auch mal den Cody hier in kurzer Zeit weggepustet hat mit seinem Kick. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall House of Black für mich hier die heißen Favoriten. So, jetzt haben wir noch drei Matches hier auf der Card. Und wir haben vor allem noch ein Tag-Team-Match. Ist das schon ein Dream-Tag-Team-Match für dich, Kai? Die Young Bucks gegen die Hardys?
Also, ich glaube, dass bessere Match haben sie ja schon gezeigt. 2016 war es, glaube ich, bei Ring of Honor. Das Leiter-Match, wenn ich mich nicht täusche. Die Nacht vor WrestleMania, wo die Hardys zurückgekommen sind.
Ja.
Da hatten sie ja dieses Leiter-Match, was halt wirklich sehr gut ist und auch sehr unterhaltsam. Und natürlich, also, Mann, da kämpfen Young Bucks gegen die Hardys, auch ein Spotfest, ne? Also, wir müssen uns nichts vormachen. Und hier, das wirkt ein bisschen gerusht, finde ich. Also, man hat die Fehde gerade in Being the Elite aufgegriffen, aber in den Shows ja wirklich nur wenig und nebenbei und bei irgendwelchen Run-Ins und dann gab es mal kurz den Stare-Down. Also die größere Präsentation dieser Fehde gab es ganz klar bei Being the Elite. Ist ja auch letztendlich erweiterter Kosmos, ne? Ist Kanon, wie man so schön sagt, manchmal.
Ja.
Aber trotzdem, finde ich, wirkt das Match hier sehr gerusht, so nach dem Motto, ja, die Young Bucks haben höchstwahrscheinlich irgendwann im Laufe des Jahres noch das Programm mit Undisputed Elite, Split, Trennung, Kenny Omega kommt zurück. Und man weiß auch, Jeff und Matt Hardy werden jünger und mit allem Respekt, ich liebe ja an Jeff Hardy trotzdem noch irgendwie, aber die werden auch nicht besser. Und das wirkt jetzt gerade hier so, als würde man sagen, ja, das müssen wir noch machen, bevor es zu spät ist.
Fühlt sich so ein bisschen so an, ne? Ich habe gerade mal ganz kurz nachgeschaut, weil ich mir auch nicht ganz sicher war, ob 2016 richtig war. Es war 2017.
2017?
Ja. Ach,
scheiße.
Supercard of Honor 11 damals, das war im April 2017. Nur der Vollständigkeit halber. Nee, sehe ich aber ganz genauso. Also jetzt auch das letzte Interviewsegment, was wir da gesehen haben. Ja klar, so nach dem Motto hier, ne, ihr alten Leute, ihr müsst ein bisschen auf euch achten, sonst ihr macht euch ja ganz kaputt, ne? Und du bist ja nur noch eine Hülle deiner selbst, Jeff Hardy, ne, was du hier machst und so. Und ja, jetzt sind die Hardys halt middle-aged und extreme, was ich übrigens sehr witzig finde.
Quasi wie du.
Wie, so ein bisschen wie ich, genau. Extreme Podcasting auch. und Hardcore auf dem Arsch sitzing dabei und das Mikrofon sprechen. Nein, also ich finde auch, dass man das jetzt ein bisschen schnell gemacht hat. Das ist ja wirklich erst so in den letzten Wochen wirklich dann so ein bisschen aufgekocht. Ist ja auch noch keine Wunder wie emotionale Fehde jetzt wirklich. Und ich glaube auch nicht, dass das das Ende ist, weil klar, das wird ein solides Match, aber ich glaube, in einem normalen Tag-Team-Match, da fallen auch die Schwächen von den Hardys auf. Und das ist nun mal einfach so, dass da die Agilität fehlt, dass dann die Young Bucks natürlich auch einen Großteil der Arbeit machen müssen. Und ich weiß nicht, ob das so geil wird, ehrlich gesagt. Also, weil mittlerweile sieht man ja schon da eindeutige Defizite bei den Hardys. Und ich hoffe, dass das hier eher so der Aufgalopp für was Größeres ist, dass man dann sagt, gut, dann kriegen die noch mal eine größere Fehde gegeneinander und dann bekommen wir auch noch mal die Matches mit den Stipulationen. Weil dann kannst du auch besser damit arbeiten, wenn du vier Leute hast und die sich quasi mit den großen Spots abwechseln können. Hier werden wir eine längere Isolationsphase haben, wahrscheinlich von Matt Hardy, wo dann Jeff Hardy den Hot Tag machen wird und dann aufräumen wird. Vielleicht haben wir auch noch mal eine Isolationsphase mit Jeff Hardy, damit Matt Hardy noch mal da reinkommt, ehe es alles komplett durchs Chaos geht und dann Richtung Ende. Bin gespannt drauf, was man hier macht und vor allem auch, ob das wirklich ein vernünftiges Tag-Team-Match ist, was dann dabei rauskommt. Also in der Theorie müsste das richtig gut werden, in der Praxis habe ich da so ein bisschen Angst vor. Also weißt du, was ich meine, Kai? Also es ist ja nicht so, dass die beiden Teams da jetzt gar nicht miteinander arbeiten könnten. Die sind auch schon mehrfach aufeinander getroffen. Aber aktuell bin ich, was die Hardys angeht und ihre Athletik, da tue ich mich ein bisschen schwer mit.
Ja, also die Sache ist, wie gesagt, die sind ja schon mehrfach aufeinander getroffen, aber das war dann eben auch 2017. Ne? Die haben irgendwo in Chile auch gegeneinander gewrestelt und keine Ahnung was. Also super viel, aber 5 Jahre sind eben 5 Jahre, ne? Jo. Also vor 5 Jahren waren Jeff Hardy auch noch unter 40. Und also da tut sie halt sehr, sehr viel, gerade wenn man so wrestelt wie Jeff Hardy. Ich bin da positiv vorsichtig. Also mein Optimismus rührt ein bisschen daher, dass ich glaube, allein auch aus Respekt reißen sich die Young Bucks komplett den Arsch auf, um die Hardys gut aussehen zu lassen.
Ja.
So, das kann ich mir eben vorstellen. Dass sie da wirklich alles geben, damit die Hardys nicht schlecht aussehen. Sondern damit die Hardys gut aussehen. Nicht nur nicht schlecht, sondern wirklich, damit die Hardys gut aussehen. Und die Frage wird sein, ob sie das schaffen.
Das ist die Frage. Ja. Ich glaube aber, hier wird das Publikum auf jeden Fall mit dabei sein, weil die Hardys sind ja immer noch over wie Sau.
Klar.
Ja,
die Young Bucks sind over wie Sau.
Also. Das stimmt auch. Ich finde aber trotzdem, dass man im TV hat man diese Fehde nicht gut aufgebaut, weil, wie du schon gesagt hast, also wer Being the Elite geschaut hat, der hat da deutlich mehr gesehen als die TV-Zuschauer. Und das finde ich, ich weiß nicht, ob ich das einfach dumm finden soll. Also, wie siehst du das?
Ja, also, weil, also, das Match hat ja auch keine wirkliche Fehde, ne? Also auch bei BTE ging es ja darum, ja, hier, wir wollen die arroganten Young Bucks, wir wollen nicht die Depri-Young Bucks, die gegen FTA verloren haben und das Trübsal blasen. Wir wollen die hochnäsigen, arroganten Young Bucks. Also das ist jetzt ja auch keine krasse Fehde, die da aufgebaut wurde, ne? Da war ja auch viel mit Gag und dass dann mit Sticheleien die Hardys die Young Bucks wieder aufpushen, wieder arrogant zu sein. Also da war jetzt ja auch keine Gott weiß für Fehde. Ich glaube wirklich, der Selling Point ist hier, dass du aufs Plakat schreiben kannst, Hardys gegen Young Bucks.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich.
Aber trotzdem ist es blöd, dass da irgendwie im TV wenig passiert ist. Da bin ich natürlich bei dir.
Ja, ja, aber trotzdem, die Ansetzung klingt halt groß. Und ich glaube eben, das wird man noch ein bisschen verwenden, um da die nächsten Wochen noch ein bisschen Quote und ja, Ticketverkäufe zu ziehen. Weil wenn du dann noch eine Leiterstipulation, TLC, was auch immer mit dabei packst, dann wird das halt eben Verkäufer werden. Ich glaube, da haben die beide Teams auch Bock drauf, da auf eine längere Fehde. Wir haben ja schon gesagt, das wird das letzte Programm wahrscheinlich werden, oder eins der letzten Programme der Hardys. Ja, glaubst du, das gewinnen die Hardys hier oder gehen erstmal die Young Bucks hier als Sieger raus?
Boah, das ist sehr schwer. Also, ich kann mir sogar vorstellen, ich wollte gerade sagen, ich kann mir sogar vorstellen, dass die Young Bucks verlieren. Aber die Young Bucks haben jetzt auch nicht so viel gewonnen in letzter Zeit.
Nö.
Letztendlich muss man aber auch sagen, es tut keinem der beiden Teams weh, wenn sie hier verlieren. Das ist ja, also das fühlt sich doch an wie ein Match außerhalb der Wertung, oder? Also, wenn jetzt die Hardys gewinnen, so, oh ja, hier, die Hardys haben gewonnen, wenn die Young Bucks gewinnen, ist es, oh, okay, die Young Bucks haben gewonnen. Also ich glaube, es tut jetzt keinem weh, hier jetzt zu verlieren. Ich sag aber, dass wenn es noch ein weiteres Match gibt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Hardys das erste gewinnen und dann die Young Bucks danach. Auf die Gefahr hin, dass es nur dieses Match gibt, sage ich trotzdem, dass die Young Bucks hier gewinnen.
Ich glaube auch, dass die Young Bucks gewinnen. Das ist mein Pick hier an der Stelle. Damit danach die Hardys aus irgendwelcher Motivation heraus sagen können, wir wollen was Extremeres haben. Weißt du? Und wenn dann hier ein Stuhl zum Einsatz kommt oder wenn eine Leiter zum Einsatz kommt, irgendwas, was die arroganten Young Bucks benutzen, um den Hardys hier ein Schnippchen zu schlagen und daraus wird dann was gedreht, damit man hier eine Stipulation mit ins Match reinkommt.
Ja, so. Das klingt logisch.
Das ist mein Ansatz. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben hier das wunderbare Aufeinandertreffen zwischen MJF und Wardlow. Und wir wissen, wenn Wardlow das Ding hier gewinnen sollte, dann wird er aus dem Knebelvertrag von MJF entlassen. Und wenn MJF das Ding hier gewinnt, dann wird Wardlow aus AEW verbannt, Kai. Und ich glaube, das ist die Fehde. Da gibt es am wenigsten Diskussionen drüber, ob die gut oder schlecht ist, weil das ist, glaube ich, die Geschichte, bei denen fast alle abgeholt werden. Weil wir haben es ja auch schon jetzt gemerkt, bei vielen Geschichten, da waren wir jetzt ja auch schon so ein bisschen kritischer. Da haben wir gesagt, da hat ein bisschen was gefehlt, das war zu kurzfristig. Jetzt die Story, die haben wir jetzt ja wirklich lange gezogen. Und das geht ja wirklich dann ja quasi schon, also die ersten kleineren Problemchen zwischen MJF und Wardlow liegen ja schon länger zurück, aber dann der endgültige Bruch, dann zuletzt bei Revolution mit dem Ring, natürlich im Match zwischen CM Punk und MJF, da können wir uns auch dran erinnern. Ja, und jetzt der Spießrutenlauf quasi für Wardlow, nicht nur, dass der arme Kerl immer hier in Handschellen zum Ring kommen muss, weil der so unkontrollierbar ist, jetzt muss er sich dann zuletzt auch noch die Gürtelschläge hier über sich ergehen lassen und dann auch noch das Cage-Match gegen Sean Spears. Wie hat dir die Fehde bis hierhin gefallen?
Also ich bin komplett positiv gestimmt, muss ich sagen. Ich habe da Bock drauf, ich habe da Spaß dran. Wird aber noch ganz kurz gern die abholen, die negativ gestimmt sind, weil ich habe trotzdem viel im Internet gelesen, dass es dann immer hieß, ja, ist geil, aber es ist schon ein bisschen doof, dass wirklich jede MJF-Fehde immer gleich ist. Und da stimme ich den Leuten zu. Weil letztendlich ist es immer, du willst gegen mich kämpfen, alles klar, machen wir. Aber, und dann so, du musst das machen, das machen, das machen, das machen, muss man eine Wäsche zur Reinigung bringen, muss man mein Wohnzimmer streichen, dann noch gegen den kämpfen, ich bin übrigens Ref, ich darf dich 10-mal schlagen und dann darfst du vielleicht gegen mich kämpfen. So, das war mit den Labors of Jericho so, das war, glaube ich, auch damals, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mit Cody so.
Jo.
Das ist wirklich so diese, ja, diese typische MJF-Fehde, ne? So, wenn du gegen mich kämpfen willst, musst du erst alle meine Freunde besiegen und meine Prüfung bestehen. Da muss ich ganz klar sagen, nur weil das immer so ist, muss es nicht schlecht sein. Also, das ist so dieses, ja, kann sein, auch jeder Transformers-Film ist gleich und jeder Fast and the Furious-Film ist gleich. Trotzdem sind sie ja irgendwo erfolgreich, egal ob ich es mag oder nicht. Und hier muss ich ganz klar sagen, selbst wenn die MJF-Fäden gleich oder ähnlich sind, ich mag das hier. Und ich mag es auch hier, weil es ist nochmal anders als bei einem Cody und als bei einem Chris Jericho, weil hier geht es darum, nicht auch ein bisschen einem MJF die Bühne zu bieten, sondern hier geht es auch darum, einen Wardlow zum nächsten Star zu machen. Und das machen sie meiner Meinung nach sehr gut. Weil, Mann, Wardlow, ja, der ist spektakulär, aber der war lange Zeit, oder auch in meinem Kopf war bis vor 4 Monaten, der langweilige Bodyguard. Ne? Und was sie jetzt da geschafft haben, wie die Leute abgehen, anfangen mit dieser Powerbomb-Symphony, zu immer mehr hin zu den Wardlow-Goldberg-Chants, wie die Leute ausrasten, wie sie Bock haben, wie sie auf den reagieren. Natürlich auch damit gepaart, dass alle MJF super gut hassen können. Aber ich finde, du machst hier in dieser Fehde sehr, sehr viel richtig. Und dann auch immer diese Powerhouse-Aktion. Man, das ist ein dummer Spot, aber als er die Handschellen zerrissen hat, da sah sie mal so, ist doch geil. So, natürlich ist das blöd, aber ist doch komplett egal, weil das macht Laune. Und dann natürlich diese ganzen Shots, wo dann Wardlow die Schläge bekommt und keine Miene verzieht am Anfang. Oder jetzt auch gerade hier im Steel Cage Match, wo es einen Shot gibt, wo MJF umgenockt wird vom Chairshot gegen Kopf. Schwierig. Und dann Sean Spears da so schockiert ist und dann hinten Wardlow hochkommt, was auch ein geiler Shot ist. Also die machen hier meiner Meinung nach sehr viel richtig mit Wardlow. Und deswegen kann man das nicht kritisieren, egal wie repetitiv eine Fehde ist.
Nee, also man merkt ja auch, dass das Publikum da involviert ist und man merkt ja auch, dass Wardlow hier wirklich davon extrem profitiert, wie die Fehde so strukturiert ist. Mein Bedenken, was hier die Geschichte angeht, ist, was kommt danach, aber für den Moment.
Ja, bin ich bei dir, komplett.
Ne, also, weil ich bin auch ehrlich, ich fand, jetzt, wenn du dir die letzten Video-Vignetten so angeschaut hast, wo dann Wardlow auch spricht, dann merkst du schon so, da fehlt vielleicht auch ein bisschen Mic-Work, ne? Ja. Der ist imposant, aber der soll besser die Klappe halten.
Ja, ne? Also der spricht besser übrigens, als ich gedacht hätte, als ich ihn das erste Mal reden habe hören, muss ich ganz klar sagen. Aber ja, auf jeden Fall ist jetzt nicht, dass du sagst, oh Mann, dem höre ich jetzt aber 100 Jahre zu.
Genau, also ein CM Punk und ein MJF ist er halt eben nicht, ne? Da muss er noch an sich arbeiten. Und deswegen hat man es auch clever gemacht, weil der ja nicht so mega viel reden musste, sondern der ist eben jemand, der lässt die Taten sprechen. Ne? Und das haben wir jetzt ja oft genug gesehen, auch jetzt. Dieser arme Security-Mensch, den er da einfach mal in den Käfig. Und dann
das war fies.
Ich musste da sehr lachen. Also, das fand ich schon ganz ulkig. Nein, aber ansonsten mit der Fehde hat man sehr viel richtig gemacht. Das ist auch die Geschichte, die mich hier am meisten gehuckt hat, wo ich auch wirklich gemerkt habe, so, ja, das möchte ich sehen. Da freue ich mich drauf, wenn da angekündigt wird, dass da was passiert mit Wardlow. Wie du schon als gesagt hast, ne, da hat man wirklich die komplette Karte ausgespielt, ist da all in gegangen, was vieles angeht. Und es kann hier nur darauf hinauslaufen, dass Wardlow gewinnt und dass MJF einmal mehr verliert, einfach weil alles andere würde keinen Sinn ergeben, oder? Also Wardlow ist jetzt diesen Weg gegangen und der muss jetzt ja auch irgendwann befreit werden und das muss dann eben hier bei Double or Nothing sein, oder?
Ja, also das ist das einzig Logische, meiner Meinung nach.
Also ich rechne damit, dass es hier noch mehr Reifen gibt, durch die er durchspringen muss, also es wird garantiert noch Eingriffe geben und keine Ahnung was, aber alles andere wäre merkwürdig, oder?
Ja, natürlich, also das ist ein MJF-Match, ne? Also das wird jetzt nicht einfach nur 1-1 sein und dann möge der Bessere gewinnen. Da kommt dann mal Sean Spears raus und der wird auch höchstwahrscheinlich mal vorher eine Promo halten und sagen, ach übrigens, das und das ist aber auch noch, das stand im Vertrag, den hast du ja nicht gelesen, weil du dumm bist. Also irgendwie sowas wird es höchstwahrscheinlich noch geben.
Ich denke auch, dass wir da Rückgriffe auf die alten Fäden bekommen werden. Also zum Beispiel, dass auch der Ring wieder zum Einsatz kommt und dass Wardlow den vielleicht frisst und dann auskickt. Ne, für Nearfall, weil
der ist einfach ein Ring, krass.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also das Problem ist ja, dass Wardlow, der ist jetzt so unzerstörbar dargestellt worden. Wie bringst du jetzt hier ein natürliches Match auf die Beine? Ne? Weil Wardlow, der, wie du schon richtig sagte, der kassiert die Schläge, der wirft 30 Securities durch die Gegend, der hat sich hier durch alle möglichen Gegner durchgeboxt. Du musst irgendwie einen Twist finden, wie du Wardlow innerhalb dieses Matches verletzlich machst. Ich glaube, das wird das Schwierige sein, wie du das hinkriegst. Deswegen rechne ich damit, dass wir in der Anfangsphase eine ganz krasse Dominanzzeit haben von Wardlow und bis dann eben der Ring zum Einsatz kommt und dann vielleicht sogar Blut mit dabei. Und
oder wieder ein Low Blow, der jetzt ja auch 2-mal aufgegriffen wurde.
Stimmt, Low Blow ist auch noch eine Variante, aber das ist für mich so der Weg, den man hier in diesem Match beschreiten muss, damit Wardlow eben aus dieser Monsterrolle rauskommt und dann quasi verletzlich wird, weil nur dann wird auch das Publikum wirklich 100% dabei sein. Wenn jetzt einfach MJF nur zerstört, dann werden wir sagen, ja, ist halt cool, aber mehr Dramatik ist immer mehr Dramatik, oder?
Ja, ganz klar. Mehr Dramatik ist mehr Dramatik, hat schon Platon gesagt. Aber also ich werde auch vorsitzen und mir dann, ich werde auch so ein bisschen fanmäßig vorsitzen, muss ich ganz klar sagen, dann denken, ach Mann, jetzt komm, Wardlow, jetzt hau ihn doch und hol dir das Ding und gewinn. Ich habe da aus Fansicht nur Bock drauf. Und ich finde, so darf es auch sein und so sollte es auch sein.
Nein. Du musst hier davor sitzen und bitte jede Aktion analysieren, ja? Ich frag dich danach ab.
Ah, Wardlow, Swanton Bomb, leicht zu weit gesprungen. Schade.
Genau so, sowas. Aber ich glaube, wer jetzt hier auf MJF tippt und dann auch noch damit recht hat, der sollte vielleicht auch Lotto spielen, oder?
Ja, der hat auch damals Deutschland-Brasilien 7-1 getippt.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, wir gehen ja beide mit Wardlow, oder?
Ja, ganz klar.
Okay. Ja, und dann sind wir schon beim Main Event von Double or Nothing angekommen. Es ist natürlich das Match um die AEW World Championship und dort trifft der Champion Hangman Adam Page auf CM Punk. Auch die Fehde ist gar nicht mal so ewig lang aufgebaut, wenn man ehrlich ist. Und ja, CM Punk wurde zum Number One Contender erklärt. Es gab vorher schon so ein bisschen Blicke in Richtung Adam Page und schon so die ersten Andeutungen. Ne? Ich will den Belt haben nach der Fehde von CM Punk und MJF und die CM Punk dann ja gewonnen hat. Und dann war irgendwann klar, gut, jetzt ist er Champion, Championship-Anwärter vielmehr. Und dann kam etwas, was wir vielleicht nicht so erwartet haben, weil auf einmal ist Adam Page, der ja bis dahin noch aus seiner Fehde mit Adam Cole hervorgegangen ist, der war dann gar nicht so respektvoll, wie man sich das vielleicht gedacht hat bei zwei Babyface-Wrestlern, sondern er hat gesagt, nee, also bei Double or Nothing, der werde ich einfach zerstören. Ich werde dich platt machen, kaputt machen, niederringen und kaputt machen. Und die Animositäten der beiden, die gingen ja dann in den kommenden Wochen immer weiter. Es ging dann hin bis zum Finisher-Klau in den entsprechenden Matches. Jetzt zuletzt hat Adam Page ganz klar angekündigt, er würde die Promotion vor CM Punk retten und hat ja dann CM Punk auch eine geschallert, während CM Punk gesagt hat, ne, wenn wir hier aufeinandertreffen, dann ist das einfach nur Business für mich. Ne? Das ist mein Job quasi hier, dir den Belt abzunehmen. Kai, wie fandest du die Fehde bis hierhin?
Durchwachsen, muss ich ganz klar sagen. Also gerade unter der Tatsache, dass uns Punk aus dieser MJF-Fehde rauskam, die wirklich fantastisch war über weite Strecken, mit ganz anderen Animositäten. Und jetzt hast du hier Hangman, der natürlich auch jetzt ein bisschen darunter leidet, der gut ist Face gegen Face und Face zu sein gegen CM Punk ist halt auch schwierig, ne, weil CM Punk ist eben sehr beliebt, komischerweise. Und das wirkt dann manchmal wie, ja, ich sag jetzt was Cooles und was Böses, weil ich bin Hangman und hier mit eurem Masturbatory Bret Hart Tribute Matches, haha. Also ja, okay, klar, zieht ihr auch Reactions, ist auch schön und gut, aber mein Problem war, bei allen Promos habe ich mir gedacht, bei Hangman fehlt noch echt was, was Promos angeht. Also, ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn Leute einfach nur Intensität rüberzubringen, irgendwann anfangen zu schreien. Und deswegen hasse ich übrigens auch jede Ethan Page-Promo. Und das ist auch so ein bisschen das Hangman-Problem. Also jetzt gerade bei diesem letzten Face-Off, als er so ruhig wurde und ernst, das fand ich noch besser. Aber auch das Face-Off fand ich über weite Strecken nicht gut. Also ich glaube, Leute gehen da raus und haben dann diese letzten 3 Minuten im Kopf und denken, ah, das war ja eigentlich ganz geil. Aber das davor war super 0815, was gesagt wurde. Also auch von einem Punk. Das hat mich nicht abgeholt. Und was? Ich habe meinen Fernseher angeschrien, ne? Können wir bitte diese dummen Interviews mit Tony Schiavone abschaffen, wo sich Leute zum Mikrofon runterbücken müssen? Also können wir den nicht einfach ein Kack-Mikrofon in die Hand geben, dass da, die reden sich da böse an und müssen sich da wie so ein Goblin runterbücken, jedes Mal ins Mikrofon. Und dann hast du immer diese epischen Shots face to face und im Hintergrund steht immer Tony und du bist so, Mann, geh doch einfach weg, bitte. Also, das hat mich richtig genervt, weil das auch komplett die Intensität rausnimmt bei so einer Promo. Und ich war richtiger Hangman-Fanboy, als er dem das Mikrofon weggenommen hat. Da dachte ich so, endlich, jetzt geht's los. Und dann holt er sich das Mikrofon wieder und ich war so, geh doch einfach weg. So, lass es doch einfach. Und dann bückt sich Punk wieder ins Mikrofon rein. So, ich hasse das. Das nimmt so viel Intensität raus, nervt mich. Aber ist ganz subjektiv. aber trotzdem, mir fehlt hier so ein bisschen das, was ich jetzt gerade hatte, wenn ich über das Interviewsegment rede. Das fehlt mir in dieser Promo. Einfach das Feuer. Also das ist ja eigentlich irgendwie ein großes Match, Punk da gegen den AEW World Champion und Hangman, könnte jetzt auch mal wieder so eine Stand-Up-Performance für ihn sein, weil da gucken viele Leute drauf.
Ich hoffe, es wird eine Stand-Out-Performance, ja. Keine Stand-Up-Performance.
Ja, einfach viele Witze.
Genau.
Und dann, also, ich finde, hat man die Chance verpasst, das größer zu machen. Ähnlich wie auch bei Hangman gegen Adam Cole.
Ja, grundsätzlich auch hier, die Fehde ist ein bisschen gerusht, muss man sagen. Ich bin trotzdem guter Dinge, weil ich glaube, dass wir hier einen Swerve auf der einen oder anderen Seite bekommen werden. Also ich glaube, dass aus dieser Show einer dieser beiden Leute mit einem interessanteren Charakter rausgehen. Das ist so meine Hoffnung. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es Adam Page, der hier das macht, was er versprochen hat, der zerstört es hier im Punk und dadurch wirkt er härter und glaubwürdiger und vielleicht sogar geht er so weit, dass er einen Gegenstand einsetzt, quasi, dass man so einen leichten Heel-Turn langsam mit ihm angeht. Oder wir haben hier CM Punk, auch da, ich habe es ja schon mal im Discord geschrieben, wir wissen, dass CM Punk nicht immer der ist, der seine Prinzipien gewahrt hat. Ne? Der sagt hier, das ist alles Business, bla bla, aber Business kann eben auch sein, ich hau dir halt mit der Ringglocke eins drüber und Hauptsache, ich habe den Titel, ne? Also, wenn es keiner sieht, ist es auch Business. Das ist mein Business dann. Und ich glaube, dass einer von den beiden hier turnen wird. Und wer es dann sein wird, ich tippe auf CM Punk und ich hoffe dann, dass wir so eine ähnliche Promo bekommen werden, wie wir es damals bei Ring of Honor gehabt haben, wo er dann sagt, wo ihn alle über, was weiß ich, wie viele Wochen angefeuert haben, ach, der geht bald, oh, hier, ne? Und jetzt holt er sich den Titel, ach, wie schön. Und dann sagt er so, nee, wisst ihr was? Ich bin eigentlich die Schlange im Gras. Und ich bin der, der euch hier beißt, während ihr schöne Zeit habt. Ne? Und ich bin die Gefahr eigentlich und ihr habt mich angefeuert. Und ich hoffe, dass wir genau das bekommen werden. Und das ist mein Tipp. Aber ich glaube vor allem, dass, wie gesagt, hier einer von den beiden Talents, die wir hier haben, die werden eine Charakterentwicklung durchmachen. Weil beide brauchen die. CM Punk hatte die Anleihen dazu bei der MJF-Fehde. Ist aber letztlich dann einfach zu einem ich hole jetzt mein Titelprogramm übergegangen, weil, naja, war ja legitim so in dem Sinne. Und Hangman Adam Page, der stagnierte ja auch. Also die Matches waren alle top, muss man dazu sagen, aber die Geschichten nach seinem Titelgewinn, mal von dem Ding mit Daniel Bryan abgesehen, Bryan Danielson, Entschuldigung, die haben mich alle auch nicht so 100% abgeholt. Und deswegen, die brauchen beide einen Twist. Und wenn CM Punk Heel turnt, kann Adam Page daran wieder wachsen. Und wenn Adam Page Heel turnt, kann CM Punk sagen, ach hier übrigens, ne? Wer ist denn jetzt hier der Böse? Vielleicht hat ja Adam Page recht mit der Aussage, ich muss AEW vor dir retten. Weil CM Punk im Endeffekt genau das ist.
Ha! Ja, also muss auch eigentlich passieren, ne? Also irgendwas muss hier sein. Irgendwas muss größer. Also das kann nicht nur ein Match werden. Da muss irgendeine Storyline-Weiterentwicklung hinterstecken, weil ich sag's jetzt ganz provokant und plakativ: Hangman als Champion ist langweilig.
Die Matches sind gut, der Charakter ist stagniert, ja.
Ja, genau. Also, ich habe ja nicht gesagt, dass die Matches schlecht sind. So. Und ich liebe auch einen Hangman Adam Page, ne? Also, nicht, weil ich mag den super gerne. So, ich mag seine Moves, ich mag den Entrance, ich finde das ein geiler Typ. Aber er ist ein langweiliger World Champ. Und das ist das Problem.
Ja.
Und deswegen muss da was passieren.
Entschuldigung, das ist aber nicht seine Schuld, ne?
Nee, aber es ist halt das Problem, dass da nichts nachkommt, ne?
Ja.
Dass da sich nichts weiterentwickelt, dass es dann ist, ja, du willst kämpfen, okay, Texas Deathmatch. Und das war's dann. Und dann hat er gute Matches und auch hier das Match gegen, ich weiß seinen Namen nicht, gegen das Talent aus Japan.
Takeshita.
Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein echt gutes Match. Das war auch für Takeshita eine Standout-Performance. Also das war richtig gut. Und in Hangman hat auch wirklich gute Matches. Nur es ist wie in seiner Fehde gegen Kenny, da muss auch emotional was hinterstecken.
Ja.
Und das hat man jetzt eben nicht.
Ja, so ist es halt eben. Ja. Bin gespannt, was uns da erwartet. Aber ich glaube, das wird erstmal ein gutes Match werden und ich glaube, das wird ein langes Match werden. Also ich rechne hier nicht mit 10 Minuten für eine Stunde oder sonst irgendwas, halbe Stunde mindestens, wenn wir schon so eine lange Show haben, halbe Stunde bis 40 Minuten und dann werden wahrscheinlich auch die Finisher getauscht werden quasi mit ne, dass auch CM Punk nochmal die Buckshot Lariat hier zeigen wird. Die
Punkshot Lariat.
Und Adam Page wird dann auch nochmal die Go-To-Sleep probieren. Bin ich mir sicher, aber ich hoffe, dass die beiden das eben hinkriegen, dass das wirklich dann auf diese finalen Momente hinausläuft und dass wir dann davor sitzen, so, ja, was passiert denn jetzt? Und dass man damit spielt bei Adam Page, so, in welche Richtung tendiert er denn jetzt? Ist er jetzt Heel, ist er jetzt Face? Da muss man mit arbeiten. Das wird kein leichtes Unterfangen sein, da wirklich so eine Geschichte zu erzählen. Und das wird den beiden einiges abverlangen. Gerade auch einem Adam Page, der da eine andere Rolle darstellen muss. Deswegen, da habe ich Bock drauf. Auf das Ergebnis bin ich gespannt, aber das wird sich zeigen. Also, ob ich dann so einen halben Stundenklopper, ob die mich da so richtig gefangen nehmen können, werden wir dann am Montag-Dienstag hören.
Ich will, dass CM Punk Champion wird. Der Rest ist mir egal.
Ich tippe auch auf CM Punk.
Oh. Ja. Jetzt geht's los.
Ja, weil ich glaube an meine Theorie, dass der Heel turnt.
Ist mir alles, ich will einfach nur, dass er ein Belt nimmt. Ist mir egal wie, also offiziell auch nicht so Belt mitnehmen und wegrennen, so wie Sammy Guevara, sondern ich will, dass CM Punk offiziell Champion wird.
CM Punk kennt sich ja auch gut aus mit Belt nehmen und wegrennen, das hatten wir ja auch und schon mal. Und
den Kühlschrank packen.
Genau, ja, aber das war ja eine andere Konstellation, da war er ja Babyface quasi. Und ich glaube eben, weil im Wrestling wiederholt sich alles, wenn irgendwas mal gut funktioniert hat, dann greift man das wieder auf. Und gerade jetzt mit dem Ring of Honor-Hintergrund, ich hab da Bock drauf, dass wir genau sowas bekommen. Ne? Dass von mir aus soll CM Punk auch am Ende klar gewinnen, mit einem kleinen Winkelzug oder so. Und dann in der Promo sagt er eben, hey, ihr könnt mich doch alle mal. Ne? Und das ist jetzt mein Plan. Und dann turnt er. Das will ich haben. Auch da, schreibt uns natürlich gerne auf dem Discord, was denkt ihr darüber, wie geht das ganze Ding hier aus? Tippspiel habe ich schon angesprochen. Ja, Kai, aber damit sind wir hier schon am Ende dieses Podcasts angekommen. Bisschen länger als die normalen Previews, aber dafür, dass wir 11 Matches haben, war das ein guter Schweinsgalopp, würde ich sagen.
Das stimmt. Also ich mag es, dass man hier so viel spekulieren kann. Dass man eben nicht weiß, also es gibt auch andere Events, wo man durchgeht, sagt, da gewinnt der, da gewinnt der, da gewinnt der, da gewinnt der und dann hat man in 90% aller Fälle recht. Das ist hier anders, meiner Meinung nach.
Ja.
Hier gibt es mehr zu spekulieren und mehr zu mutmaßen. Das finde ich ganz gut. Und was ich, übrigens, ich weiß ja nicht, ob es bei Revolution auch schon so war, aber was ich liebe, ganz, ganz doll liebe an Double or Nothing, sind diese Promo-Bilder zu den Matches, wo sich die Wrestler vorher noch ein bisschen bewegen.
Ich glaube, das hat man jetzt wieder eingeführt, glaube ich.
Ja, weil das finde ich grandios toll. So, das ist, ich kenne es halt auch. Also, wo ich es am meisten gesehen habe, natürlich, ne? Weil ich jetzt ja nicht so ein Opa bin wie du zum Beispiel. So gerade bei SmackDown oder sowas, bei diesen alten WWE-Sachen. Also alt in meinen Sachen, so 2000er irgendwann. Ja. Also, ich finde, das holt mich ab. Ich mag das super gerne.
Also, wir müssen übrigens Headlock auf jeden Fall noch die nächsten 20 Jahre machen, damit ich dann auch vielleicht wirklich mal Opa bin, wenn wir hier podcasten, weißt du?
Mika, gib Gas jetzt.
Ja, aber so richtig, ne? Für Zeit. Ja. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, wie du schon richtig gesagt hast, ne, hier sehr viele Unwägbarkeiten in der gesamten Show. Auch gerade der Main-Event finde ich extrem offen, auch in der Art und Weise, wie es dargestellt worden ist. Und das ist was Spannendes. Und wir haben gesagt, es ist so viele Unsicherheiten dabei und manche Geschichten auch, wo wir gesagt haben, da hat es vielleicht auch im Aufbau gehapert. Mal gucken, ob die dann hier eben zu einem großen Abschluss kommen werden. Und das Ergebnis werden wir dann in der Nacht von Sonntag auf Montag sehen. Und das Ergebnis könnt ihr dann hier auch bei uns natürlich hören. Wir werden dann am Montag im Laufe des Tages den Podcast aufnehmen und dann so schnell wie möglich online bringen, damit ihr natürlich auch hier den Rückblick auf AEW Double or Nothing habt. Aber dann am Sonntag, damit ihr auch ja nicht zu wenig Podcasts hier auf die Ohren bekommt, da gibt es dann erstmal noch einen Fragen-Podcast und den könnt ihr euch dann ganz bequem hier reinzwiebeln. So. Fragen haben wir übrigens schon genug, bevor ihr jetzt noch weitere Fragen schickt. Wir haben unfassbar viele Fragen. Ihr seid echt bekloppt, das muss ich mal sagen. Positiv bekloppt, aber bekloppt. Ist halt wirklich so.
Sehr schön.
So, Kai, letzte Worte.
Nee, bin gehypt. Also es hat sich nicht geändert, auch wenn manche Sachen negativ sind und ich mich auch ewig darüber aufregen werde, wie Tony Schiavone die Mikrofone hält. Ich bin sehr gehypt, sonst hätte ich mir keinen Urlaub genommen.
Sehr schön. Und damit sind wir dann an der Stelle durch. Wenn euch das hier gefallen hat, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Da haben wir jetzt auch noch das Magazin die Tage. Wir hatten jetzt zuletzt die, ja, die Filmbesprechung von John Carpenters Die Leben mit Roddy Piper. Sehr schöner Podcast auch da geworden. Wir haben das Match of the Week. Und nächste Woche geht es natürlich dann im selben Rhythmus weiter und an die YouTuber. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Special Thank da als kleines Dankeschön. Und ja, in dem Sinne sag ich hier Dankeschön, nämlich fürs Zuhören, fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.